Heute nehme ich nochmal den Perikopentext, also den Text, der vorgeschlagen ist, dass er gepredigt werden soll von der evangelischen Kirche. Und weil ich auch gesagt habe, ich will, wenn das ein alttestamentlicher Text ist, das auch gerne nehmen, weil ich sonst immer so neutestamentlastig bin. Und heute also aus dem zweiten Buch Mose, der Predigtext, 2. Mose 33, 18 bis 23. 2. Mose 33, 18 bis 23. Ich lese aus der Zürcher Bibel und da finden wir Folgendes. Da sprach er, Mose, zu Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er, der Herr, aber sprach: Ich selbst werde meine ganze Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach: Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn ein Mensch kann mich nicht sehen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr: Sieh, da ist ein Platz bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn nun meine Herrlichkeit vorüberzieht, will ich dich in den Felsspalt stellen und meine Hand über dich halten, solange ich vorüberziehe. Dann werde ich meine Hand wegziehen und du wirst hinter mir hersehen. Mein Angesicht aber wird nicht zu sehen sein. Liebe Gemeinde, guck mal. So hatte ich die Predigt vom letzten Sonntag begonnen, als es um die Jahreslosung ging, weil die Kinder das oft so rufen und einfordern von ihren Eltern: Guck mal. Und bei Kindern Gottes ist das nicht anders. Und Hagar, die uns die Jahreslosung gegeben hat, die hat es ja so erlebt, dass Gott sie anguckt und das in einer Situation und in einer Weise, dass sie darin Gottes Wesen erkennt. So ist dieser Gott, und dann kommt aus ihrem Mund die Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Bei dem Predigtabschnitt heute ist es andersherum. Mose will, dass Gott ihn anschaut. Nein, Mose will nicht, so rum, Mose will nicht, dass Gott ihn anschaut. Weil das so ist, weiß er ja, das weiß Mose ja schon, davon lesen wir unmittelbar davor. Man kann geradezu von einer Freundschaft reden zwischen Gott, dem Herrn, und Mose. Sie haben einen ganz vertrauten Umgang. Also dass Gott ihn sieht, das weiß Mose ja. Aber nun will Mose den letzten Schritt wagen, sozusagen. Und Mose will Gott auch so nahe kommen, wie das bei Freunden eben geht und üblich ist, dass man sich in die Augen schaut, dass man sich anschaut. Und Mose will Gott, seinen Freund, auch anschauen. Das muss doch möglich sein. Nicht nur, dass Gott den Mose anschaut, Mose will auch Gott anschauen. Und wäre das nicht die logische letzte Konsequenz aus dieser besonderen Nähe? Diese besondere Nähe, die Mose mit Gott hat. Also heute nicht guck mal, sondern lass mal gucken, Gott. Zeig dich mal richtig. Lass dich mal anschauen. Aber so weit geht die Freundschaft dann doch nicht. Aus gutem Grund. Du kannst mein Angesicht nicht sehen, sagt Gott. Nicht, weil Gott nicht will oder was auch immer, komisches wir dann vielleicht vermuten und eine Schnute ziehen. Nein, weil, sagt Gott, ein Mensch mich nicht sehen kann und am Leben bleiben. Das geht einfach nicht. Das ist ein unerfüllbarer Wunsch. Denn Gott will ja nicht, dass Mose stirbt. So kann er ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. So sagt Gott das und macht klar, dass es eben diesen unüberwindbaren Graben gibt zwischen Gott und Mensch. Auch wenn dieser Mensch Mose heißt und Gottes Freund ist, gibt es immer noch diesen unüberwindlichen Graben. Auch wenn doch gerade die Freunde Gottes unter dieser Unsichtbarkeit, dieser Unanschaulichkeit Gottes leiden und dass da dieser Graben immer noch ist. Mir kam die Geschichte vom goldenen Kalb in den Sinn. Und dass wir da oft vielleicht auch zu hart urteilen oder von der Motivation her vielleicht. Warum machen die das? So ein Unsinn käme uns ja nie in den Sinn. Man kann viel dazu sagen. Aber das, denke ich, muss man auch sagen. Warum machen sie das denn? Warum machen sich die Israeliten dieses goldene Kalb, sowas Dummes? Warum denn? Weil sie doch etwas sehen wollten von Gott, weil sie das auch gebraucht haben. Und auch wenn ihnen bestimmt klar war, ihnen das bestimmt von ihren Führern erklärt wurde, dass natürlich Gott nicht das Kalb ist, das wäre sehr kindlich gedacht, das haben die damals auch nicht gedacht, dass das Kalb Gott ist. Aber dass das der Ort ist, wo Gott nahe ist, dass er da drauf thront oder so, dass das ein Thron für Gott ist und da kann man wenigstens hingucken, dass das das Reittier Gottes ist und Gott ist da drüber, klar, aber da kann man wenigstens hingucken, dass man was hat zum Hingucken. Bisschen was fürs Auge. Und dieses Bedürfnis haben Menschen, das ist bis heute so überall, was wir an anderen Religionen kritisieren, die das haben, wir ja nicht so. Wir haben unser Jahresbild, aber eben nicht so, nicht, dass wir uns Bilder machen, um Gott anschaulicher zu machen, Skulpturen. Wenn man dann so diskutiert, dann sagen die Theologen, die dafür zuständig sind, auch immer, natürlich wissen wir auch, dass das nicht Gott ist. Ja, deswegen beten wir das auch nicht an, das wissen wir schon. Aber zumindest was aus seinem Umfeld, etwas aus seiner Nähe, etwas zum Anschauen brauchen wir doch, hört man dann immer wieder. Gerade weil wir wissen, dass Gott selber nicht wirklich anschaubar ist, aber etwas zum Anschauen brauchen wir. Und wenn man nichts hat und sich das auch nicht erlaubt, etwas zu machen, was in die Nähe kommt, dann ist das gar nicht so leicht. Der evangelische, sehr konsequente evangelische Theologe Bonhoeffer hat mal gesagt, die Unanschaubarkeit Gottes macht uns kaputt. Die Unanschaubarkeit Gottes macht uns kaputt. Ist kaum zu ertragen. Und eben gerade für die Freunde Gottes kaum zu ertragen. Eine verständliche und gut begründete Sehnsucht ist das, etwas zu schauen von Gott. Naja, und dann denke ich, wie ist das bei uns? Wir singen so Lieder, wo ich dann auch manchmal denke, ist das so richtig? Mehr von dir, immer mehr. Ich will dich sehen, Herr. Singen wir so in dem einen oder anderen Lied. Die Sehnsucht kennen wir wohl auch. Zeig dich mal, Gott. Lass mal gucken. Und Gott sagt nein, zeigt Mose die kalte Schulter. Na, so kann man das auch nicht sagen. Ganz so ist es auch nicht. Gott versteht auch diese Sehnsucht des Mose und versteht auch unsere Sehnsucht. Und Gott lässt sich was einfallen. Gott will Mose nahe sein und er will Mose so nah an sich ranlassen, wie es nur eben geht. Aber dazu sind klare Absprachen nötig und gewisse Sicherheitsvorkehrungen sind nötig. Und Mose muss sich genau an das halten, was Gott sagt und muss Gott machen lassen. Und was macht Gott? Er beschützt den Mose vor sich, Gott selbst. Gott beschützt uns auch oft vor uns, ne, vor uns selbst. Aber hier beschützt Gott den Mose vor Gott selbst. Mose soll sich auf einen Felsen stellen. Also schon mal festen Boden unter die Füße kriegen, das ist schon mal gut und wichtig. Das ist schon nah bei Gott. Aber dann, so stelle ich es mir vor, nimmt Gott den Mose noch und stellt ihn in eine Felsspalte. So wird es gesagt, da muss so eine Nische sein im Fels, dann ist er schon mal mindestens von beiden, vielleicht auch von drei Seiten, von vier Seiten umgeben mit etwas Schützendem, mit Fels. Und dann hält Gott noch seine Hand über Mose. Wahrscheinlich ja so von vorne, ne? So gegen sein Gesicht, damit Mose nichts sieht, was ihm schadet. Also wenn man sich das so versucht vorzustellen, wird schon klar mit all diesen Maßnahmen, wie gefährlich das ist, Gott zu begegnen. Wie gefährlich das ist, Gott zu begegnen. Lebensgefährlich. Das ist so. Und das müssen wir uns wahrscheinlich auch immer mal wieder sagen lassen, dass bei aller Vertrautheit, die wir mit Gott haben und pflegen, Gott für sich genommen an sich nicht harmlos ist. Wir spielen mit dem Feuer und es ist Gottes Gnade, wenn wir uns nicht die Finger verbrennen, um das mal so zu sagen. Gott ist nicht handzahm. Gott ist nicht zu unserer Verfügung. Mit Gott machen nicht wir es, wie wir wollen. Wenn doch, verbrennen wir uns die Finger oder werden blind. Aber wenn Gott uns schützt und alles sicher macht für die Begegnung, dann kommt Gott uns nahe, dann zieht Gott selbst an uns vorbei und wir kriegen nichts zu sehen. Doch, wir kriegen was zu sehen. Aber wir schauen ihm nach. Wir schauen ihm nach. Und das war mir auch bei dem aufgefallen, was von Hagar geschrieben steht. Nachdem Hagar Gott mit dem Namen nennt, Eloi, der mich sehende Gott, heißt es, wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht. Sie sieht nach, sie sieht hinterher. So scheint es bei geglückten und beglückenden Gottesbegegnungen immer zu sein. Das höchste der Gefühle ist das, dass wir Gott nachschauen. Mehr kann es anscheinend nicht geben. Auch Mose bekommt nicht mehr zu sehen. Aber wie gewaltig ist das, dass das wenigstens geht? Es gibt also nicht nichts zu sehen, zumindest ein Nachsehen, ein Hinterhersehen, das geht. Jemand hat das mal die Werkstatterfahrung genannt. Jetzt bin ich nicht so der Werkstattmensch, verzeiht, wenn ich irgendwas Falsches sage. Es geht ums Schweißen, davon habe ich wenig Ahnung. Aber beim Schweißen, sagt er, ist das ja auch so. Man kann nicht einfach sowas schweißen, man muss sich schützen. Da ist dieser Lichtbogen, der unsagbar hell ist, der würde einen blind machen und die Hitze natürlich auch. Und man muss also einen Schutzschild haben und sich schützen gegen die Hitze und das Licht. Und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was man da tut. Erst wenn man das ablegt und ausgemacht hat und dann mal in Ruhe guckt, wie ist es denn geworden? Dann sieht man sozusagen das, was man da gemacht hat. Aber nicht während man das macht so richtig, sondern erst danach kann man schauen, was man da gemacht hat. Also auch ein Nachsehen, ein hinterher mal schauen, was daraus geworden ist. Und so ist das in der Gottesbegegnung auch. In der Begegnung selber kann man nicht schauen, das geht nicht. Aber danach kann man nachschauen. Und dann erkennt man, da ist schon was gewesen, da ist schon was passiert. Aber nur hinterher sehen. Mehr scheint nicht zu gehen. Zumindest bis Jesus kommt. Dann wird es schon anders. Weil wir Jesus ins Angesicht schauen können. Das ist ja auch nochmal der Clou, dass Gott sich als Mensch zeigt, bei so vielem, was das bedeutet. Auch das, dass das plötzlich möglich wird. Wäre Jesus damals schon da gewesen und Mose hätte gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann hätte sich Jesus vor den Mose gestellt und hat gesagt, schau mich an. Jesus, der Sohn Gottes. In ihm sehen wir Gott, den Vater. Kolosser 1, Vers 15 heißt es, Jesus ist das Ebenbild, die Ikone wörtlich des unsichtbaren Gottes. Der unsichtbare Gott zeigt in Jesus sein Gesicht. Den können wir anschauen. Und an die Korinther schreibt Paulus von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, was Mose gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Paulus schreibt von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Das konnte Mose natürlich noch nicht ahnen, aber wir wissen das. Wir haben freien Zugang zu Gott durch das, was Jesus für uns getan hat. Gnade um Gnade. Und Gnade heißt dann auch, dass Jesus das auch auf sich genommen hat. Diese Gefahr der Gottesbegegnung. Dass wir vergehen vor dem Glanz seiner Herrlichkeit, uns auflösen ins Nichts, weil wir es einfach nicht aushalten. Jetzt können wir Gott so nahe kommen, wie wir es möchten, wenn wir Jesus nahe kommen. Wenn wir Jesus anschauen. Wenn wir Jesus anschauen, schauen wir Gott an, ohne dass es für uns gefährlich ist. So ist das bei uns. Gott erhört unsere Bitten. Gott erhört unsere Bitten. Und trotzdem bleibt so eine Konstante. Bei Mose wie auch bei uns gibt es so eine Konstante im Handeln Gottes. Und zwar aus seiner Fürsorglichkeit heraus. Wie ich es eben schon mal sagte, Gott erfüllt die Bitte des Mose nicht so, wie er es gern hätte. Lass mich dich doch mal schauen. Und Gott sagt, das geht nicht. Aber er erfüllt Mose die Bitte so, wie es für Mose gut ist. Und das ist auch bei uns so, wenn wir so manches bitten. Wir meinen, Gott hat nicht gehört, wir meinen, Gott hat sich abgewandt, aber Gott hört und er handelt. Aber nicht immer so, wie wir wollen, sondern so, wie wir es brauchen und wie es gut ist für uns. Seien wir dankbar, dass auch manch eines unserer Gebete sich nicht so erfüllt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist Gnade Gottes. Wer weiß, welchen Schaden Gott uns da abhält, dass er nicht es so macht, wie wir es uns vorgestellt haben. Er gibt so, wie wir es brauchen und wie es gut für uns ist. So handelt der heilige und heilig machende Gott an uns und geht auf uns ein, wenn wir ihn bitten. Und er gibt uns freundlich, was uns fehlt. Er gibt uns Zeit zum Hören auf ihn. Und wir hören sein Reden und sind plötzlich ganz gewiss, da spricht Gott zu mir. Im Alltag plötzlich begegnet uns Gott, wo wir ihn gar nicht erwartet haben. Wir erkennen, hier hat Gott gehandelt. Wir schauen in seine Schöpfung und staunen über das, was wir da sehen und dass das immer noch so gut ist. Und erkennen, nicht aus Jux und Dollerei ist die Welt, wie sie ist, sondern wo sie gut ist, ist es die Hand des Schöpfers, die wir erkennen. Oder wir gehen ins Gebet und suchen ihn. Und da ist nichts zu sehen und vielleicht nichts zu hören. Und doch ist plötzlich diese Gewissheit da, ich bin nicht allein in meinem Kämmerlein. Dieses Kämmerlein ist plötzlich gefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Wenn es einer fotografiert, wird man nur uns drauf sehen. Aber wir wissen, bin nicht nur ich, sondern Gott ist mir ganz nah. Und nicht zuletzt sein Wort. Gottes Wort, das wir lesen und hören und das letztlich einen Namen hat, nämlich Jesus. Immer zuerst zu Jesus. Immer zuerst Jesus anschauen. Immer zuerst nach Jesus fragen. Von ihm her wird alles klar. Paulus sagt, gebt dem Wort Gottes Raum. Dem Wort, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Immer nur den Namen murmeln. Meditieren. Meinetwegen nenne es Mantra, ist mir egal. Jesus, Jesus, Jesus allein. Und Gott ist da und Gott ist nah. Und schließlich werden wir sehen, dass wo wir mit Gott gehen, wir nicht unverändert bleiben. Dass Gott die Dinge zum Guten fügt. Man erkennt das erst in der Rückschau, aber dann erkennt man es auch. Da, wo wir mit Jesus gehen, erleben wir es auch und erkennen es auch, dass wir uns nicht haben alleine durchwurschteln müssen. Diese Spuren im Sand, kennt ihr, ne? Das gilt und das werden wir erkennen. Du dachtest, du hattest was Schweres zu tun und hast dich ganz allein gefühlt und dann erkennst du, du warst doch gar nicht allein. Da ist diese Spur und wenn es nur eine ist, dann hat Gott dich getragen, dann hat Jesus dich getragen. Herrlichkeit Gottes, du kriegst was zu sehen, du kriegst was zu erkennen. Aber wir erkennen eben durch Jesus, wir erkennen durch Jesus die Spuren der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben und in dieser Welt. Aber in Jesus wird die Herrlichkeit Gottes erfahrbar und wird aller Welt zugänglich, wo immer ein Mensch ruft und fragt, schau Jesus an, weisen wir auf Jesus hin. Gott lässt sich finden in Jesus, in dem Kind in der Krippe und in dem Mann am Kreuz. Und wir erleben die Spuren von Gottes Handeln an uns und unter uns. Wenn seine unverdiente Güte und Barmherzigkeit in unserem Leben spürbar werden, wenn wir Liebe und Zuwendung erfahren, die uns gut tut, wenn Menschen einander Schuld vergeben können, wenn Gnade das Herz erwärmt, das ist Gottes Herrlichkeit. Wenn wir es erleben, dass wir angenommen sind, obwohl wir es nicht verdient haben. Wenn man uns großzügig behandelt, obwohl wir geizig waren. Wenn wir überschüttet werden mit Segen, obwohl wir undankbar waren. Wenn man freundlich umgeht mit uns, wo wir hässlich waren. Das ist Herrlichkeit Gottes. Und das verändert uns. Das ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt, wie Paulus sagt. Das bleibt nicht spurlos an uns. Und wenn wir das begriffen haben, dann loben wir Gott und sagen mit dem Psalmbeter, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht schauen wir das Licht. Jesus, mit uns, für uns, heute und in Ewigkeit. Amen.